Ihr folgt jetzt auf die Bühne Professor Thomas Alkemeyer. Den Sportsoziologen der Uni Oldenburg haben wir um ein Impulsreferat gebeten zur Einstimmung für die dann folgende Podiumsdiskussion. Herr Alkemeyer, wenn Sie auf die Bühne kommen würden, wir freuen uns sehr auf Ihr Plädoyer für ein neues Verständnis vom Spitzensport. Sie sagen, wir brauchen keinen kalten Krieg um Medaillen. Herzlich willkommen, bitte.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ich zu diesem Solo eingeladen worden bin und die Gelegenheit habe, ein paar Gedanken zu der konzipierten, geplanten Spitzensportreform zu äußern. Ich mache das in drei Abschnitten. Die sind alle relativ kurz. Das dauert insgesamt nicht länger als eine Viertelstunde. Ich möchte die derzeit geplante Reform knapp, sehr knapp historisch einordnen. Ich werde etwas sagen zu den vielleicht erwartbaren Folgen dieser Reform und ein paar Leitlinien skizzieren, wie alternative Modelle aussehen könnten. Zum ersten Teil, also zu der knappen historischen Einordnung. Der bislang vorwiegend in Hinterzimmern ausgeklügelte Entwurf zur Reform der Spitzensportförderung strebt eine Neujustierung des bestehenden Fördersystems im Zeichen von Effizienz, von Verschlankung und Wirtschaftlichkeit an. Mit einem weitgehend gleichbleibenden Finanzvolumen sollen signifikant mehr Medaillen erwirtschaftet werden. Die Grundpfeiler des nun zur Disposition stehenden Fördersystems, Bundesleistungszentren, Stützpunkte, Sportfördergruppen in der Bundeswehr, hauptamtliche Bundestrainer und so weiter, diese Grundpfeiler gehen letztlich auf die Zeiten des Kalten Krieges zurück. Der Ost-West-Konflikt wurde seinerzeit nicht nur kriegerisch ausgetragen, sondern auch auf den weltweit gut sichtbaren, den symbolträchtigen Bühnen des Spitzensports. Mit Medaillen sollten Reputationsgewinne für die feindlich sich gegenüberstehenden wirtschaftlichen und politischen Lage eingefahren werden. Tatsächlich eignet sich der Spitzensport fantastisch für diese Zwecke. Seine Wettkampfstruktur, seine Ausrichtung auf Sieg und Niederlage und sein sinnlich-körperlicher Aufführungscharakter prädestinieren ihn geradezu für eine stellvertretende Konfliktübernahme. In seinen mitreißendsten Momenten, und wir kennen die alle, entfaltet der Sport eine affektive Wucht, der eine ganz und gar uneinheitliche Menschenmenge vorübergehend zu einer lebendigen Gemeinschaft werden lässt. Genau aus diesem Grund sind internationale Sportwettkämpfe seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ein für die Politik überaus verführerisches Mittel des Nation Building. Sie bieten sich an, nach innen als kultureller Kitt und nach außen als ein Medium der Selbstdarstellung. Im Kalten Krieg dienten internationale sportliche Erfolge den Staaten des Ostblocks zudem als einen Ersatz für fehlenden wirtschaftlichen Erfolg. Den Westen ließ das nicht kalt. Als sich bei den Olympischen Spielen von 1960 in Rom im Medaillenspiegel eine Vormachtstellung des Ostblocks abzeichnete und 1968 in Mexiko die erstmals separat angetretene Nationalmannschaft der DDR mehr Goldmedaillen gewann als die bundesdeutsche Mannschaft, richtete auch die Bundesrepublik eine neue Förderstruktur ein, um Chancengleichheit mit jenen Staaten herzustellen, in denen der Leistungssport staatlich gesteuert und gefördert wird. Immerhin standen die Olympischen Spiele von 1972 in München unmittelbar bevor und man befürchtete, auch im eigenen Land als ein unterlegenes Gesellschaftssystem vorgeführt zu werden. Zwischen Sport und Politik etablierte sich ein Geflecht wechselseitigen Nutzens. Der Staat investierte in den Sport als Mittel nationaler Repräsentation und der organisierte Sport nutzte die Politik, um an knappe Ressourcen heranzukommen. Das etablierte System einer an vergangenen Erfolgen, also retrospektiv ausgerichteten Grundförderung, soll nun durch eine potenzialorientierte Fördersystematik effektiver und effizienter gemacht werden. Eine aus organisiertem Sport, Politik und Wissenschaft zusammengesetzte Expertenkommission soll in aufwendigen Verfahren nach bislang eher vagen, vielen Kriterien die Erfolgspotenziale der verschiedenen Sportarten erheben. Als potenziell exzellent eingestufte Sportarten sollen gestärkt, die anderen im Gegenzug geschwächt werden. Solche Ausrichtung finanzieller Förderung an Exzellenz- und Elitepostulaten wird seit Jahren auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen erprobt, zum Beispiel in der Wissenschaft. Statt Ressourcen nach dem Gießkannenprinzip zu verteilen, wird zukunftsorientiert in jene Kräfte investiert, denen man zutraut, mittelfristig für konstante Zuwachsraten zu sorgen. Diese ganz und gar ökonomische Logik verlangt zusätzlich zu brauchbaren Infrastrukturen, professionellem Personal und einem entsprechenden leistungssportförderlichen Wissen nach menschlichen Ressourcen, die sich als lukratives Humankapital eignen. Talente sollen möglichst schon in der Grundschule, Stichwort Bewegungschecks, gezielt ausgesiebt und durch das Versprechen für den Leistungssport rekrutiert werden, für eine bessere Vereinbarkeit von Sport und Schule Sorge zu tragen. Übergeordnetes Ziel ist die planwirtschaftliche Fabrikation einer nationalen Sportelite, welche die Wirtschaftskraft, de Maizière, der Bundesrepublik auch auf den Bühnen des internationalen Spitzensports zu beglaubigen in der Lage ist. Die nach der Wiedervereinigung bei einer medaillenversessenen Allianz aus Politik und Sport aufkeimende Hoffnung, diese Bühnen auf Jahre hinaus zu dominieren, blieb bekanntlich unerfüllt. Sie soll nun verwirklicht werden. Mein zweiter Punkt. Welche Folgen lässt dieses Reformprojekt im Falle seiner Umsetzung erwarten? Erstens werden sich die Verteilungswettkämpfe zwischen den Sportarten verschärfen. Die Verbände werden ehrgeizige Erfolgspotenziale definieren müssen, um in ein förderungswürdiges Cluster eingestuft zu werden. Mit der Spaltung in Sieger und Verlierer und der ungleichen Verteilung von Ressourcen droht schließlich der sogenannte Matthäus-Effekt, der die Chance der schwachen Disziplinen beschneidet, später noch zu den starken aufzuschließen. Zweitens. Eine Umsetzung der Reform würde die von Politik, Wirtschaft, Massenmedien und Publikum ohnehin bereits an Trainer und Athleten gerichteten Erfolgserwartungen weiter verschärfen. Das geplante Fördersystem adressiert Athleten als einen Rohstoff, der gewonnen und in den investiert wird, um in ihm angelegte Leistungspotenziale bestmöglich zu entfalten und das Produkt dieser Entfaltung der Repräsentation der Nation zur Verfügung zu stellen. Aus der Sicht der Athleten gilt es umgekehrt, durch Medaillen nachzuweisen, dass sich die Investition auch gelohnt hat. Der Athlet wird also mit in die Verantwortung genommen für mögliche Mittelkürzungen bei andauernder Erfolglosigkeit. Der psychische Druck auf ihn wird dadurch gewiss nicht geringer. Überdies sieht er sich mit der Anforderung konfrontiert, eine Medaille fair zu erringen und dies auch gegen Konkurrenten, sagen wir, aus Russland oder China. Denn nur wenn sich das System durch öffentlichkeitswirksame Strafen für überführte Doper als sauber präsentiert, lässt sich eine steuerfinanzierte Sportförderung überhaupt rechtfertigen. Aus dieser Kollision von Sauberkeitsgebot und Erfolgszwang resultiert eine leistungssporttypische Erscheinungsform doppelter Moral. Die Akteure werden einer Zerreißprobe ausgesetzt. Sofern eine der vornehmsten Aufgaben des modernen Staats darin besteht, seine Bürger zu schützen, sollte er seine Athleten vor solcher Zerreißprobe eher bewahren, statt daran mitzuwirken, den Erfolgsdruck noch zu erhöhen. Drittens. Auf eine nicht leistungssportorientierte, breitensportliche Basis dürfte die einseitige Fokussierung auf Medaillen durchaus demotivierend wirken. Der Spalt zwischen Spitzensport und Breitensport würde größer. Und auch dann, wenn man dem von Politik und Sportverbänden beharrlich vorgetragenen Glaubenssatz folgt, der Breitensport benötige öffentlich sichtbare Vorbilder, wäre statt der Konzentration auf wenige Exzellenzsportarten eine breite Streuung geboten. Denn ebenso wenig wie allein Sieger als Vorbild taugen, sondern mindestens ebenso jene, die in der Niederlage Haltung bewahren, ist zu erwarten, dass massenhaft Eltern ihre Kinder in Sportschützenverein oder zum Kanuslalom anmelden, nur weil in diesen Sportarten beharrlich Medaillen für Deutschland errungen werden. Nichts übrigens gegen diese Sportarten. Viertens, indem die Reform darauf abzielt, auf den internationalen Bühnen des Spitzensports am besten nur noch deutsche Sieger auftreten zu lassen, spielt sie, ob sie es möchte oder nicht, einer Bewegung in die Hände, die einer als bedrohlich empfundenen Globalisierung mit der Rückbesinnung auf das Nahe die Heimat, die Nation begegnet. Diese Bewegung möchte die Sehnsucht nach Anerkennung durch Nationalstolz stillen. Im Zeitalter eines längst wieder wütenden Nationalismus von Abschottung, Rechtspopulismus, Trump und AfD könnte gerade der Sport mit seiner Popularität etwas entgegensetzen. Durch eine neue, nachnationale Symbolpolitik, die auf Hymnen, Fahnen und Medaillenspiegel bewusst verzichtet, um demgegenüber eine offene Gesellschaft heterogener Individuen zu feiern. Mein letzter Abschnitt. Ausschließlich aus dem Leistungssport heraus lässt sich die Reform allerdings nur schwer kritisieren. Denn die Umsetzung des Elitepostulats entspricht durchaus seiner eigenen normativen Struktur. In keinem anderen gesellschaftlichen Bereich werden Wettbewerb und Siegenwollen derart zum Selbstzweck erhoben wie hier. Insofern hat der DOSB-Präsident Alfons Hörmann durchaus recht mit seinem das Reformvorhaben rechtfertigen Statement, Sport bedeutet nun einmal Wettbewerb. Und richtig ist auch, dass der Leistungssport mit dem Streben nach einem auf Leistung basierenden Erfolg ein zentrales Leitprinzip der modernen, der bürgerlichen Gesellschaft präsentiert. Allerdings tendiert er dazu, das Überbietungsprinzip zu verabsolutieren, während es in den meisten anderen gesellschaftlichen Bereichen, ausgenommen vielleicht in der Finanzwirtschaft, stets durch weitere ethische oder pädagogische Werte, wie etwa die Unversehrtheit der Akteure oder Rücksichtnahme auf Leistungsschwächere, abgemildert wird. Eine Kritik der angestrebten Reform und ein alternatives Modell der Sportförderung müssen ihre Maßstäbe und Kriterien deshalb auch aus nicht rein leistungssportlichen Werteordnungen gewinnen. Möchte man nun nicht gleich den radikalen Standpunkt vertreten, einem demokratischen Staat wie der Bundesrepublik stünde es gut an, ganz aus der Spitzensportförderung auszusteigen, um seine Athleten zu schützen und nicht mit Steuergeldern ein wenigstens in Teilen korruptes und dopingverseuchtes System am Laufen zu halten, dann stellt sich die Frage, wie eine alternative Förderung aussehen könnte. Zu berücksichtigen wären in dieser weniger radikalen Variante zumindest die folgenden Grundsätze. Erstens, eine weitgehende Zurückhaltung von Staat und Sportverbänden statt gezielter Talentselektion und planwirtschaftlich organisierter Kaderproduktion. Zweitens, eine ungeschminkte Aufklärung auch und gerade der Eltern über die biografischen Risiken und die gesundheitlichen Gefahren des Spitzensports für aus dem Breitensport nachwachsende Talente. Gegebenenfalls Beratung und Hilfe zum Ausstieg statt optimaler Karriereplanung. Drittens, die Förderung eines die Vielfalt des Breitensports repräsentierenden Sportartenspektrums statt Konzentration auf wenige Exzellenzsportarten. Viertens, die Kopplung der Förderung nicht an Erfolgspotenziale und Podiumsplätze, sondern an Leistungsnormen, die grundsätzlich auch ohne die Einnahme massiv widernatürlicher Substanzen erbracht werden können. Fünftens, das Setzen auf die Eigenverantwortlichkeit des erwachsenen Athleten in Bezug auf seine Lebensplanung anstelle einer Fürsorgepädagogik, die die Athleten unweigerlich in die Schuld des Staats geraten lässt. Und sechstens, das Eintreten von Politik- und Sportverbänden für einen Verzicht auf nationale Repräsentationssymbolik zugunsten eines nachnationalen Weltsports, wie es unlängst auch mein Kölner Kollege Volker Schürmann in der FAZ gefordert hat. Eine Berücksichtigung dieser Grundsätze hätte etliche Vorteile. Statt sich an einem in Medaillen messbaren Erfolg des Fördersystems zu orientieren, erwiese sich die Förderung verantwortungsbewusst gegenüber der Persönlichkeit, der Integrität und der Gesundheit der Athleten. Der auf Athleten und Trainern lastende Erfolgszwang würde ebenso abgemildert wie der Impuls, unter Umständen zu unerlaubten Substanzen zu greifen. Die Kluft zwischen Breiten- und Spitzensport bliebe überschaubar. Und anstelle von Ländern würden einmalige Individuen in sportlicher Konkurrenz zusammengeführt, sodass sich Nationalgefühl und Nationalstolz andere Arenen suchen müssten. Kurz, statt nach hinten in die Zeit des Kalten Krieges, wiese die Reform nach vorne, in die Zukunft eines nationale Grenzen auflösenden und am menschlichen Maß sich orientierenden Leistungssports. Mein Optimismus sagt mir, dass ein Großteil der Steuerzahler mindestens ebenso viel Begeisterung für einen solchen Sport entwickelt wie für übermenschliche Spektakel und Medaillenspiegel. Ich danke Ihnen vielmals.